Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 23 und 24 der 59. Sure, der Sure Haschr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-maliku al-quddusu as-salamu al-mu'minu al-muhaymin al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die eindrucksvoll und geradezu aufrüttelnd auf die allem erhebene heilige Majestät Gottes hinweisen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Er ist Gott, nichts Anzubetendes ist außer ihm. Er, wahrer Herrscher, in dessen Hand alles liegt. Er, der absolut Heilige. Er ist das Heil, der Heilschenkende und auf alles Achtgebende. Er, der Allmächtige, immerdar Siegreiche. Souverän, der weit, weitaus erhabener ist, als dass man ihm Gottheiten beigesellen könnte. Er ist Gott, der Schöpfer, der beispiellos und unnachahmlich Erschaffene, Bildende und Gestaltende. Sein sind die besten Namen. Was in den Himmeln und auf Erden ist, lobt und preist ihn. Er ist der Allmächtige, Allwissende.
Im Namen Gottes des gütigen und barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie weitere Nachrichten, Interviews und diverse Programme können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Mittwoch, dem 21. April 2021, gleich dem 1. Uli Behisht 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich wie gewöhnlich mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine neue Folge aus unserer Sendereihe Sinnvolle Wegzeichen besonnen gelegt. Dann geht es weiter mit dem zweiten Beitrag unter dem Titel Kompliziertes Komplott in Jordanien. Bleiben Sie dabei. Ist Teheran die Stimme der Islamischen Republik Iran? Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Rouhani, starke Position Irans bei Verhandlungen in Wien zeigt Niederlage der Maximaldruckpolitik der Feinde. Salehi, Urananreicherung auf 60% hat Feinden nukleare Fähigkeiten Irans bewiesen. US-Außenministerium, Maximaldruck hat sich als falsch erwiesen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Rouhani, starke Position Irans bei Verhandlungen in Wien zeigt Niederlage der Maximaldruckpolitik der Feinde. Präsident Hassan Rouhani hatte die starke Präsenz Irans bei den Atomverhandlungen in Wien als Zeichen der definitiven Niederlage der Maximaldruckpolitik der Feinde bezeichnet. Am Dienstag betonte Präsident Rouhani bei einem Treffen mit politischen Aktivisten in Teheran, dass mit dem Widerstand des iranischen Volkes heute der Wirtschaftskrieg der Feinde und ihre Maximaldruckstrategie gescheitert sind und die Amerikaner selbst und die ganze Welt diese Niederlage eingestehen. Er fügte hinzu, heute verhandeln wir bei den Wiener Gesprächen stärker als je zuvor. Die Verhandlungen sind um etwa 60-70% fortgeschritten und wenn die Amerikaner ehrlich handeln, werden wir in kurzer Zeit ein Ergebnis erzielen, so der iranische Präsident weiter. Er betonte außerdem, dass Iran es bei den Verhandlungen nicht eilig habe, aber die Gelegenheit nutzen werde und ergänzte, wir haben den vom geehrten Revolutionsoberhaupt festgelegten Rahmen voll und ganz beibehalten und die Verhandlungen und wir bewegen uns in diesem Rahmen. In diesem Zusammenhang sagte Vizeaußenminister Abbas Araghchi am Dienstagabend nach dem Ende des Treffens der gemeinsamen JCPOA-Kommission in Wien, die Aufhebung der Sanktionen muss überprüft werden und im nächsten Schritt ergreift Iran seine Maßnahmen. Araghchi fügte hinzu, wir setzen die Verhandlungen gemäß den Anweisungen Teherans fort und unternehmen Schritte in diese Richtung, solange die Interessen des Landes gewahrt werden. Wir erlauben niemandem, die Verhandlungen durch Verzögerung zu verlängern oder zu untergraben, so der iranische Verhandlungsführer in Wien. In Bezug auf das technische Treffen Irans mit der Internationalen Atomenergieagentur IAEA sagte der stellvertretende iranische Außenminister, wir verfolgen mit der IAEA einen normalen Weg und hoffen, dass die jetzt bestehenden Differenzen in einer konstruktiven und unpolitischen Atmosphäre gelöst werden. Die Sitzung der gemeinsamen JCPOA-Kommission fand am Dienstag in Wien statt. Bei diesem Treffen diskutierten die Leiter der Verhandlungsdelegationen den neuesten Stand der technischen Gespräche und die ersten Entwürfe der Texte sowie die Fortsetzung der Gespräche. Salehi, Urananreicherung auf 60% hatte Feinden nukleare Fähigkeiten Irans bewiesen. Der Leiter der iranischen Atomenergieorganisation sagte, mit der Urananreicherung auf 60% und der Deckung des inländischen Bedarfs haben wir den Feinden unsere nuklearen Fähigkeiten gezeigt. Ali Akbar Salehi, der Leiter der iranischen Atomenergieorganisation, sagte am Dienstag bei einer Sondersitzung des Parlamentsausschusses für nationale Sicherheit und Außenpolitik zur Untersuchung des Sabotagevorfalls vom 11. April am Nuklearstandort Natanz. Die bei dem Vorfall beschädigten Kabel wurden schnell ausgetauscht und nun ist das Urananreicherungszentrum in Natanz wieder an die Hauptstromversorgung angeschlossen. Salehi fügte hinzu, aufgrund der ergriffenen Maßnahmen wurde die Anreicherung in Natanz nie gestoppt, selbst als das Hauptstromkabel abgetrennt war. Und jetzt wurden mehrere Kaskaden mit Zentrifugen in dem Bereich reaktiviert, in dem die Stromversorgung unterbrochen war. Salehi wies darauf hin, dass das Ziel der Feinde, die Anreicherung in Iran zu stoppen, nicht erreicht wurde. Er betonte, in Anlehnung an das vom Parlament verabschiedete Gesetz haben wir schnell eine Anreicherung von 60% begonnen, um den inländischen Bedarf zu decken und den Feinden die Fähigkeiten des Landes zu zeigen. Laut dem bei der Sitzung vorgelegten Bericht haben die Feinde Irans, wie das zionistische Regime, wiederholt versucht, das iranische Atomprogramm zu sabotieren. Einige dieser feindlichen Sabotageversuche wurden von den Technikern und Sicherheitskräften der Atomenergieorganisation entdeckt und vereitelt. Am 11. April 2021 kam es zu einem Vorfall in einem Teil des Stromverteilungsnetzes der Urananreicherungsanlage in Natanz. Dieser iranische Nuklearstandort war in der Vergangenheit auch schon das Ziel gemeinsamer US-amerikanisch-israelischer Cyberangriffe gewesen. US-Außenministerium Maximaldruck hat sich als falsch erwiesen. Das US-Außenministerium kritisierte die Strategie der vorherigen Regierung, um ein sogenanntes besseres Abkommen mit Iran zu erzielen und sagte, es habe sich erwiesen, dass die Kampagne des maximalen Drucks der falsche Weg gewesen sei. Der Sprecher des US-Außenministeriums Ned Price sagte am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Washington, dass die Gespräche Washingtons über die Rückkehr der USA zum Atomabkommen nicht einfach und nicht schnell zu absolvieren seien. Auf die Frage nach den aktuellen Wiener Gesprächen sagte Price, Iran und die USA haben ein gemeinsames Ziel, nämlich die gegenseitige Rückkehr zur Einhaltung des JCPOA. Er fügte hinzu, um dieses Ziel zu erreichen, arbeiten wir in einem diplomatischen Prozess konstruktiv zusammen. Die Verhandlungen seien nützlich und hätten Fortschritte gemacht, so der Außenamtssprecher der USA. Er ergänzte, denken Sie jedoch daran, dass noch ein langer Weg vor uns liegt. Ned Price erklärte weiter, dadurch, dass die Gespräche indirekt geführt werden, sind sie schwieriger. Man begrüße die Schaffung einer dritten Expertengruppe, wie in der Erklärung der gemeinsamen JCPOA-Kommission angegeben worden sei. Der US-Gesandte für Iran, Robert Malley, sei verantwortlich für das US-Verhandlungsteam und seine Aufgabe sei es, die Schritte Irans und der USA zu koordinieren, die für ein geeignetes Engagement unternommen werden müssen. Price sagte außerdem, der Plan und Vorschlag, den Präsident Biden auf den Tisch legte, lautet Aktion gegen Aktion. Dieser Plan ist bis heute gültig, wir handeln nicht einseitig und machen keine einseitigen Zugeständnisse. Die fünfte Runde der 18. Sitzung der gemeinsamen JCPOA-Kommission fand am Dienstag in Wien statt. Die Gespräche sollen nächste Woche fortgesetzt werden. CENTCOM-Kommandeur, iranische Drohnen haben uns die völlige Luftüberlegenheit genommen. Der Befehlshaber der US-amerikanischen Terroristenzentralkommandos in Westasien gestand ein, dass Iran die Luftüberlegenheit der USA in der Region durch den Einsatz verschiedener Kampf- und Aufklärungsdrohnen in Frage gestellt habe. Laut Bloomberg hat General Frank McKenzie, der Kommandeur des sogenannten US-Terroristenzentralkommandos CENTCOM, bei einer Anhörung des US-amerikanischen Streitkräfteausschusses am Dienstag den Verlust der militärischen Luftüberlegenheit der USA gegenüber Iran eingestanden. Auf die Frage, ob die USA ihre Luftüberlegenheit im Nahen Osten verloren hätten, sagte General McKenzie, der weitreichende Einsatz kleiner und mittlerer Drohnen durch Iran für Aufklärungs- und Offensivoperationen bedeutet, dass wir zum ersten Mal seit dem Koreakrieg Anfang der 1950er Jahre ohne vollständige Luftüberlegenheit operieren. Während der US-Sanktionen und des Waffenembargos gegen Iran hat das Land große Fortschritte bei der Herstellung wichtiger militärischer Ausrüstungen und Verteidigungssysteme gemacht. Iran enthüllt ersten Dampfturbinenrotor. Iran hat den ersten Dampfturbinenrotor vorgestellt, der von den Spezialisten des Landes für die Stromerzeugung gebaut wurde, wodurch Iran in die Liga der 5 führenden Hersteller dieser Rotoren aufgenommen wurde. Der 82,5 Megawatt Rotor wurde am Dienstag im Rahmen einer virtuellen Zeremonie vorgestellt, an welcher der iranische Energieminister Reza Ardakhanian teilnahm. Mit 2539 Schaufeln wurde dieser Rotor für eine Nenngeschwindigkeit von 3000 Umdrehungen pro Minute gebaut und kann Dampftemperaturen von bis zu 510 Grad Celsius standhalten. Für die Produktion hat das Unternehmen Iran Power Plant Repairs einen von General Electric hergestellten Rotor rückentwickelt, obwohl es keinen Zugang zu dessen Konstruktionsunterlagen und relevanten Zeichnungen hatte, sowie keine Möglichkeit, den US-Hersteller zu kontaktieren. Der Kauf dieses Rotors von ausländischen Lieferanten ohne Berücksichtigung der US-Sanktionen und Geldtransferkomplikationen hätte Iran 900 Milliarden Rial, rund 3 Millionen Euro, gekostet. Jedoch konnte ihn der lokale Hersteller mit nur 350 Milliarden Rial produzieren. Ardakhanian sagte, der reale Wert sei weitaus größer als der Realbetrag, der durch die lokale Produktion eingespart werden konnte. Die Zuversicht und die moralischen Erfahrungen, die eine solche Produktion schafft, sind mit diesen Zahlen sicherlich nicht messbar, sagte er. Sie bringt einen Lichtstrahl in eine sichere Zukunft voller Vitalität, Wohlstand und Entwicklung, nicht nur in unserem Land, sondern auch in der Region, fügte er hinzu. Die Umsetzung des Projekts zeige die hohe Kapazität der Humanressourcen in Iran, die viele junge Studenten und Absolventen der Universitäten und technischen und beruflichen Zentren des Landes motivieren könne, sagte Ardakhanian weiter. Das Projekt zur Herstellung von Turbinenschaufeln ist das jüngste Projekt zur Selbstversorgung Irans, das aufgrund der Weigerung internationaler Unternehmen, mit der Islamischen Republik zu kooperieren, an Dynamik gewonnen hat. Afghanistan-Konferenz in Istanbul wird verschoben. Die für den 24. April 2021 in der Türkei geplante Afghanistan-Friedenskonferenz wurde verschoben. Die Konferenz sollte unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen 10 Tage dauern, um das Schicksal des Friedens, die Zukunft des Regierungssystems und die Gewaltenteilung in Afghanistan zu bestimmen. Nach dem Rückzug der Taliban wurde die Konferenz nun verschoben. Der türkische Außenminister, dessen Land Gastgeber der Konferenz ist, sagte am Dienstag, dass die Afghanistan-Friedenskonferenz nach dem Fastenmonat Ramadan stattfinden werde. Mevlüt Çavuşoğlu sagte, dass es sinnlos sei, eine Afghanistan-Friedenskonferenz ohne die Teilnahme der Taliban abzuhalten. Die Taliban haben ihre bedingte Präsenz bei der Istanbuler Konferenz angekündigt. Sabihullah Mujahid sagte am Dienstag zu Sputnik, wenn unsere Forderungen und Überlegungen bezüglich der Istanbuler Konferenz nicht akzeptiert werden, werden wir nicht daran teilnehmen. Nachdem die Aufschiebung des Abzugs der US-Truppen aus Afghanistan bekannt wurde, erklärte die Taliban, solange ausländische Truppen in diesem Land anwesend sind, werden wir an keinen Verhandlungen teilnehmen. US-Quellen teilten letzte Woche mit, dass der Abzug der US-Truppen aus Afghanistan auf Anordnung von Präsident Joe Biden bis zum 20. Jahrestag der Anschläge vom 11. September 2001 andauern werde. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt bei Temperaturen um 26 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 19 Grad, Mashhad 21 Grad, Isfahan 23 Grad, Shiraz 24 Grad und Bandar Abbas 29 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Im Iran sind in den letzten Jahren mehrere Terroranschläge verübt worden, hinter denen Israel vermutet wird. Das ist das Thema unseres Interviews mit dem israelisch-schweizer Journalisten Shraga Elam. Heute hören Sie den vierten und letzten Teil des Gesprächs. Das vollständige Interview können Sie sich wie gewohnt auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Elam, in dieser Angelegenheit verschweigen die Europäer jetzt in Bezug auf die jüngsten Anschläge auf die iranischen Atomanlagen. Warum sagen die Europäer gar nicht, warum protestieren sie nicht dagegen?
Also ich muss zugeben, ich bin kein Europa-Experte. Da müssen Sie eine andere Person fragen darüber. Aber ich verstehe, Sie sind da in so ein bisschen unbequeme Lage. Und alles, was Sie machen würden, ist falsch. Also ich glaube grundsätzlich, wenn man sieht, Tendenzen in Deutschland, dass es gibt gewisse Öffnungen gegenüber dem Iran, aber trotzdem will man das nicht so ganz mit der USA verderben und so weiter. Also, aber wie gesagt, also ich bin mit dieser Frage überfordert.
Herr Elam, wie sehen Sie die Perspektive jetzt in Bezug auf den ganzen Nahosten, speziell was Israel betrifft oder was Israel überhaupt macht?
Ach, also, wenn ich das wüsste, also im Moment sieht danach nicht aus, dass es da eine Deeskalation stattfindet. Theoretisch wäre das denkbar. Ich muss sagen, dass es relativ Netanyahu im Vergleich mit seinen Vorgängern war bislang relativ gemessen, also gemäßigt und zurückhaltend. Also es ist relativ, es ist nicht im Absoluten. Also seine Vorgänger waren viel militanter und da gibt es jetzt eine Blockade auch mit der Palästinenser und die dauert schon sehr lange und theoretisch gibt es da Möglichkeiten, dieses durchzubrechen? Ich denke, wie gesagt, dass es im Moment sehr spezifisch auf Netanyahu und seinen juristischen Prozess blockiert erheblich verschiedene andere Entwicklungen und andere Ansätze. Ich denke nicht, dass sie einfach sind, obwohl möglich wäre es. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein bisschen voranzukommen. Und wie gesagt, die Corona an sich wäre eine riesige Chance, weil es schreit nach Kooperation in der ganzen Region. Und das ist offensichtlich, dass ein einziges Land kann das Problem nicht lösen. Also es muss eine Kooperation geben und das wäre wirklich eine Chance. Aber ob das stattfindet, da sind einfach zu viele Eigeninteresse auch im Spiel und nicht nur von Israel aus. Und es ist insofern eine düstere Prognose ist eher wahrscheinlich als etwas Positives, obwohl das heißt nicht, dass man nicht das wieder probieren soll.
Vielen Dank, Herr Elam, für dieses Gespräch.
Gern geschehen.
Verehrte Damen und Herren, weiter geht es in unserem Programm mit einer neuen Folge aus der Reihe Sinnvolle Wegzeichen besonnen gelegt.
Sinnvolle Wegzeichen besonnen gelegt. We'll be right back.
Auch in diesem Teil unserer Sendung über die Wegzeichen, welche die Ahlul Bayt uns hinterlassen haben, geht es um das Gebot, das Gute zu gebieten und Schlechtes zu verwehren. Das Gute gebieten bedeutet zu guten Werken und zum Gottgehorsam aufrufen, und das Schlechte verwehren bedeutet von hässlichem Tun und der Sünde abhalten. Der Islam fasst die verschiedenen Aspekte des Lebens ins Auge und legt ein vollendetes Konzept für die Entfaltung des Menschen und für sein Wohl vor. Das eben genannte Gebot Amr bil Maruf wa Nahy anil Munkar ist eine Art gemeinsame Aufsicht über die Beachtung der Gebote Gottes. Dieser göttliche Befehl lenkt die islamische Gesellschaft auf den breiten Weg zu wahrem Glück. Der Koran fordert die aufrichtig Gläubigen an mehreren Stellen dazu auf, den Sünden entgegenzuwirken und nicht zu vergessen, wie notwendig das ist. Amr bil Maruf wa Nahy anil Munkar soll in dem Rahmen der Regeln, die der Islam dafür aufgestellt hat, auf die beste Weise ausgeführt werden. Es ist die ideale Form einer gemeinsamen Aufsicht. Gott hat im Vers 104 der Sure 3, Ali Imran, gesagt, dass eine Gruppe der Muslime die anderen zu guten Werken aufrufen und sie von schlechten Werken abhalten soll. Es heißt dort, und es soll aus euch eine Gemeinschaft werden, die zum Guten aufruft, das Rechte gebietet und das Verwerfliche verbietet. Jene sind es, denen es wohlergeht. Und außerdem heißt es in derselben Sure im Vers 110, dass diejenige Gemeinschaft, die dieses wichtige Gebot durchführt, die beste aller Gemeinschaften sein wird. Laut Koran ist es eine Voraussetzung für eine Regierung und für Macht, das Gute zu gebieten und Schlechte zu verwehren, und ein Zeichen für geläuterte Menschen. Es ist die Art der Propheten Gottes, und wer ihrer Linie folgt, der muss dieses Gebot praktizieren. Imam Barir, Friede sei mit ihm, hat hierzu gesagt, wahrlich, das Gute gebieten und das Schlechte verbieten ist der Weg der Propheten und die Vorgehensweise der Rechtschaffenen. Wasa'ilul Shia, Band 11, Seite 259. Der Prophet des Islams und die Edlen aus seinem Hause haben ihr ganzes Leben lang das Gebot Amr bil Maruf wa Nahy anil Munkar beachtet, angefangen von ihrer Kindheit. Diese großartigen Menschen hatten ein mitfühlendes Herz, und so konnten sie nicht teilnahmslos zusehen, wenn sich die muslimische Gemeinde mit Sünden besudelt und vom Weg der Rechtleitung fernbleibt. Sie haben die anderen angespornt, ihre Pflichten gegenüber Gott zu erfüllen. Der Prophet, Gottes Segen sei auf ihm und Friede seinem Hause, hat diejenigen, die das Gute gebieten und das Schlechte verbieten, als Statthalter Gottes auf Erden und Nachfolger seines Propheten bezeichnet. Die Aussendung von Propheten und die Herabsendung himmlischer Bücher dienten ja alle dazu, die Menschen auf dem Weg Gottes zu führen und sie vom falschen Weg fernzuhalten. Der Prophet Salawatullah alai hat über die Bedeutung dieser religiösen Pflicht gesagt, »Meine Anhänger sind, solange sie das Gute gebieten und das Schlechte verwehren, auf dem Weg zum Wohle und zum Glück und werden den Segen Gottes erfahren.« Mizanul Hikmat, Band 7, Seite 323. Thank you. Imam Barir, Friede sei mit ihm, hat beides als zwei bedeutende religiöse Pflichten bezeichnet, sowohl das Gebieten des Gutes als auch das Verbieten des Schlechten. Er sieht darin eine Anweisung, dank derer auch die anderen religiösen Pflichten erfüllt werden. Dieses Gebot umfasst alle Angelegenheiten der Gesellschaft, von den sozialen und wirtschaftlichen bis zu den politischen. Der iranische Denker Ayatollah Mutahhari schreibt, Amr bil Maruf wa Nahy anil Munkar ist ein Grundsatz, der gemäß Imam Barir, Friede sei mit ihm, die Grundlage für die anderen islamischen Pflichten bildet. Dieser Grundsatz versetzt die Muslime in eine anhaltende gedankliche Revolution, ein ewiges Streben nach Besserung und Richtigstellung und einen anhaltenden Kampf gegen Verdorbenheiten. Eine Gesellschaft, die selber eine Verantwortung hinsichtlich Wandlung und Veränderung verspürt und gegenüber Schwächen und Mängeln reagiert und nach Abhilfe sucht, wird eine lebendige Gesellschaft sein, die entschlossen ihre Werte behütet. Der Prophet des Islams, Salawatullah alaih, sagt, gebietet das Gute und verwehrt das Schlechte, denn anderenfalls wird Gott einen Unterdrücker über euch herrschen lassen, der weder die betagten Menschen achtet, noch Erbarmen mit den Jüngsten hat. Den Worten des Propheten ist zu entnehmen, dass die muslimische Gesellschaft an Größe, Achtung und Würde verliert, wenn sie nicht mehr das Gute gebietet und das Schlechte verwehrt. Ohne eine allgemeine Aufsicht werden den rechtschaffenen und guten Menschen die Angelegenheiten aus der Hand gleiten, und es werden unlautere, ungerechte Menschen die Macht an sich reißen und der islamische Gesellschaft irreparable Schäden zufügen. Imam Ali, Friede sei mit ihm, hat in einem Brief an seine beiden Söhne gesagt, unterlasst nicht das Gebieten des Guten und das Verwehren des Schlechten, denn sonst werden die Bösewichter unter euch herrschen, und wenn ihr dann Bittgebete sprecht, werden sie euch nicht erfüllt werden. Brief 47, Nahjul Balagha. Der erste Schritt des Propheten und seines Hauses zur Verbreitung des obigen Gebotes war die Aufklärung der Allgemeinheit über ihre Rechte und Pflichten, denn das Wissen über diese ist eine der grundlegendsten Voraussetzungen für die Heilung und das Wohl der Gesellschaft. Eine perfekte Gesetzgebung genügt nicht, sondern die Mitglieder der Gesellschaft müssen wissen, was moralisch, gesellschaftlich und gesetzlich gesehen erlaubt bzw. verwerflich ist. Daraufhin muss die Kenntnis von den Geboten und Verboten außerdem zu einem würdigen Verhalten führen. Der Prophet und seine Ahlul Bayt haben sich bei der Aufklärung der Allgemeinheit auf das Wort Gottes gestützt und den Menschen mit Hilfe der Verse des Korans die Belohnung für gute Werke und die unliebsamen Folgen von Sünden dargelegt. Da diese Edlen selber das beste Vorbild für die Beachtung der Gebote des Islams und der Vollbringung guter Werke waren, übten sie einen positiven Einfluss auf die anderen aus und haben erreicht, dass gute Eigenschaften einen festen Platz im Denken und Handeln der Mitglieder der Gesellschaft einnehmen. Über die Notwendigkeit, Gutes zu gebieten und Schlechtes zu verwehren, hat Imam Ali, Friede sei mit ihm, laut Nahjul Balagha, Weisheit 252 gesagt, Allah hat Gebieten des Guten zum Wohle der Allgemeinheit und das Verwehren des Schlechten als Hemmung für die Törichten eingerichtet. Bei Durchführung dieses Gebotes, nämlich das Gute gebieten und das Schlechte verwehren, entsteht ein weites Netz von Personen in der Gesellschaft, die nicht gleichgültig dem Geschehen in ihrer Umgebung gegenüberstehen, sondern eine Ausbreitung von Abweichungen in der Gesellschaft vorbeugen. Abweichungen breiten sich nämlich wie eine Krebsgeschwulst aus und erfassen allerorts, wenn sie einmal Wurzeln geschlagen haben. Daher gebietet schon die Vernunft, dass wir gegenüber dem hässlichen Verhalten von anderen nicht gleichgültig bleiben dürfen, wenn wir die Gesellschaft vor schiefen Entwicklungen bewahren wollen. Der Prophet hat gemäß Ad-Dur al-Mansur Seite 244 gesagt: Ihr alle tragt Verantwortung füreinander. Der Prophet meint damit, dass zusätzlich zu der Aufsichtskraft im Inneren des Menschen, die ihn von der Sünde abhält, es auch außerhalb von ihm ein System zur Aufsicht über das Verhalten der Einzelnen in der Gesellschaft geben soll. Mit anderen Worten, gemäß Islam muss jeder nicht nur selber auf sich achten und sein eigenes Verhalten beurteilen, sondern er muss auch Verantwortung gegenüber seinen Mitmenschen und deren Verhalten verspüren. In der Frühzeit des Islams hat das Gebot Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar, Gutes zu verbieten und Schlechtes zu verwehren, eine erfolgreiche Rolle bei der Festigung und Verwurzelung der Werte der Religion Gottes gespielt. Der Prophet des Islams hat beim Aufbau der islamischen Kultur und Festigung der moralischen und gesellschaftlichen Normen als erstes die Menschen mit den elementaren Grundsätzen des Islams vertraut gemacht und danach die allgemeine Pflicht zum Gebieten des Guten und Verwehren des Schlechten zur Hilfe genommen, um die islamischen Werte zu verankern und kulturell Veränderungen zu bewirken. Diese Kollektivaufsicht in der Gesellschaft veranlasste die Muslime dazu, die Gesetze zu achten und einzuhalten. Zudem war der Prophet in eigener Person ein anschauliches, effektives Beispiel bei der Verbreitung des Guten. Die Edlen aus seinem Hause sind seinem Vorbild gefolgt und haben sich intensiv in Wort und Tat dafür eingesetzt, dieses nützliche Regel zu stärken. Im nächsten Teil werden wir noch mehr zu diesem Thema bringen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Alireza Bahmani mit dem Titel Nasime Ramazan, auf Deutsch Die Brise des Ramadan. Viel Vergnügen!
عطر دعا و ناز صحبت یار، صوت اذان و لحظه های افطار، فرصت عاشق شدن و بندگی، وا شدن پنجره زندگی، بهار قرآن و نسیم روزه، خداست که بندشو صدا میزنه، عشقای اشتباهشو تا میزنه، بهش امیده هر کشیدن میده، دوباره فرصت رسیدن میده، شنا گفته هامون گفته
بشه تا تو به هامونم پذیرفته شه خط بزنیم سکوت و از لبامون تا برسه به آسمون صدامون گلدونای شکسته آفتاب میخوام کویر تشنه دلا آب میخواد خدا میخواد مهمون آسمون شی چه خوبه با هم دیگه مهربون شی خدا میخواد مهمون آسمون شی چه خوبه با هم دیگه مهربون شی
بهار قرآن نسیم روزه یه خوبه که هر سحر بسوزه
خداست که بندشو صدا میزنه عشقای اشتباهشو تا میزنه بهش امیده هر کشیدن میده دوباره فرصت رسیدن میده
Liebe Zuhörer, wir schließen unser heutiges Programm ab mit einem Beitrag unter dem Titel Kompliziertes Komplott in Jordanien.
In Jordanien wurden am 3. April 20 Personen festgenommen, darunter mehrere Prinzen, die beschuldigt wurden, einen Putsch gegen das Königreich geplant zu haben. In diesem Beitrag werden die Dimensionen und Ziele dieses Putsches kurz untersucht. Am 7. April gab König Abdullah II. Von Jordanien eine Botschaft an das Volk heraus, in der er die jüngsten Entwicklungen im Land als Komplott bezeichnete und sagte: Die Herausforderung der letzten Tage war nicht nur die schwierigste und gefährlichste für die Stabilität unseres Heimatlandes, sondern es war auch die schmerzhafteste für mich, weil die Parteien des Komplotts innerhalb und außerhalb unserer Familie waren. Daher kann das missglückte Komplott sowohl in seinen inneren als auch äußeren Dimensionen untersucht werden. Die Machtstruktur in Jordanien ist Monarchie. In Jordanien wie in anderen arabischen Ländern am Persischen Golf liegt Macht in einer Familie und in dieser Familienstruktur sind Machtkämpfe zwischen Prinzen üblich. Dies gilt auch für Jordanien. Auf Wunsch seines Vaters stellte König Abdullah II. Von Jordanien 1999 seinen Halbbruder Prinz Hamza bin Hussein als Kronprinzen vor. Hamza ist der Sohn von König Hussein, von Königin Nur und sollte nach königlicher Sitte Kronprinz werden. König Hussein verdrängte ihn jedoch 2004 und ernannte seinen Sohn Abdullah II. Zum Kronprinzen, mit dem Hamza unzufrieden war. Daher besteht die Möglichkeit eines Staatsstreichs des verärgerten Prinzen. Die derzeitige innere Situation Jordaniens, einschließlich der ungünstigen wirtschaftlichen Lage und der weit verbreiteten Korruption, die zu Unzufriedenheit in der Bevölkerung führte, ebnete auch den Weg für Maßnahmen des Prinzen und seiner Anhänger. Obwohl der Putsch in Jordanien von den Prinzen des Landes durchgeführt wurde, weisen die meisten Analysten sowie die Kommentare und Berichte der jordanischen Regierung darauf hin, dass der Putsch mit Unterstützung ausländischer Akteure durchgeführt wurde. Das heimtückische Komplott sei allerdings vereitelt und 14 bis 16 Verbündete Hamzas seien verhaftet worden, teilte Außenminister Ayman Safadi bei einer Pressekonferenz mit. Einzelheiten über das angebliche Komplott oder darin verwickelte Länder nannte Safadi nicht. Er warf Hamza jedoch vor, Gespräche mitgeschnitten und sie an Quellen im Ausland weitergeleitet zu haben. Er sagte dazu weiter: Sicherheitsdienste beobachten seit langem die Aktivitäten und Bewegungen von Prinz Hamza bin Hussein, Sharif Hassan bin Zaid und Basim Ibrahim Awadullah, die darauf abzielen, gegen das Könighaus und das Land zu verschworen. Das beweisen umfassende gemeinsame Untersuchungen der Streitkräfte, des jordanischen Geheimdienstes und der Verwaltung für öffentliche Sicherheit. In der Untersuchung besteht eine Verbindung zwischen Basim Awadullah und ausländischen Parteien und sogenannten ausländischen Gegnern, um beschämende Programme zur Destabilisierung der Sicherheit durchzuführen und die Ziele zu erreichen, die die feste Position Jordaniens in grundlegenden Fragen schwächen. Angesichts der festgenommenen Persönlichkeit verhärtet sich der Verdacht, dass Saudi-Arabien hinter dem Komplott gestanden haben könnte. Benutzer virtueller Netzwerke zeigten in ihren Tweets mit Finger auf Riad. Aaron David Miller, ein ehemaliger Berater des US-Außenministeriums für den Nahen Osten, twitterte auch: Die Spannungen und Rivalitäten zwischen Saudi-Arabien und Jordanien sind nicht nur eine Schlagzeile, sondern ein Prozess, der viele Jahrzehnte zurückliegt. Es ist wichtig anzumerken, dass Saudi-Arabien das erste Land war, das auf das Komplott in Jordanien reagierte. Weniger als eine Stunde, nachdem die jordanische Armee ihre erste offizielle Erklärung abgegeben hatte, in der die Verhaftung von Hamza bin Hussein, dem Halbbruder des jordanischen Königs, und einigen weiteren Kronprinzen bekannt gegeben wurde, reagierte das saudische Könighaus auf den Vorfall und drückte seine Unterstützung für das jordanische Könighaus aus. Saudi-Arabien gab auch eine zweite Erklärung ab, in der es den König von Jordanien unterstützte und seine Beziehungen zu den Festgenommenen erläuterte. Die saudische Erklärung wurde wegen Riads Verbindungen zu Sharif Hassan bin Zaid und Basim Awadullah, zwei der wichtigsten Festgenommenen, abgegeben. Basim Awadullah, geboren 1964 in Amman, studierte an der Georgetown University in Washington und der School of Economics in London. Awadullah diente als ehemaliger Chef des jordanischen Königshofes, dann ernannte ihn Abdullah II. Zu seinem Vertreter in Saudi-Arabien. Awadullah wurde 2018 entlassen. Danach wandte er sich an den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, der derzeit für das Projekt der saudischen Stadt Naum verantwortlich ist. Laut der jordanischen Zeitung Al-Ambad stand er auch während der Festgebete in Mekka rechts von Mohammed bin Salman, nachdem er als jordanischer Gesandter in Saudi-Arabien abgesetzt worden war. Sharif Hassan bin Zaid arbeitete auch als Berater und Beauftragter für strategische Beziehungen im Büro des Königs von Jordanien, bevor er mit Basim Awadullah nach Saudi-Arabien ging. Hassan bin Zaid hat die saudische Staatsbürgerschaft und besondere Beziehungen zu Mohammed bin Salman. Der libanesische Politologe Naji Amez glaubt: Es besteht kein Zweifel, dass Saudi-Arabien und Mohammed bin Salman am Komplott in Jordanien beteiligt waren. das mangelnde Wissen der Saudis über die internationale Politik sowie der Mechanismus des internationalen Systems führte zu ihrer Fehlkalkulation. Saudische Verantwortungsträger hatten das Gefühl, dass sie allein den Verlauf der Ereignisse in der Region ändern könnten. Die Saudis verfolgen in der Region eine mutige Politik. In den Chaos der letzten Jahre in Westasien, in die Saudis in irgendeiner Weise verwickelt waren, waren auch die Emiratis mit dabei. Neben Mohammed bin Salman unterhielt auch Bassem Awadullah enge Beziehungen zu Mohammed bin Zayed, dem Kronprinzen der Vereinigten Arabischen Emirate. Nach Abschluss seiner Projekte in Jordanien zog er in die Vereinigten Arabischen Emirate, wo er 2008 zum Mitglied des Dubai School Management Council für öffentliche Verwaltung ernannt wurde. Awadullah wurde später Exekutivleiter der in Dubai ansässigen TAMU mit Sitz in Emirat. Auch Israel wird mit dem Komplott in Jordanien in einer speziellen Form in Verbindung gebracht. Vor kurzem entstand eine ernste Herausforderung zwischen dem israelischen Regime, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Jordanien, da das israelische Regime den jordanischen Kronprinzen daran hinderte, die heiligen Städte zu besuchen und folglich Jordanien daran hinderte, den israelischen Luftraum in die Vereinigten Arabischen Emirate zu fliegen. Mit der Aufnahme formeller Beziehungen zwischen den Vereinigten Arabischen Emirate und dem israelischen Regime sowie der Zunahme der informellen Beziehungen zwischen Riad und Tel Aviv hat Jordanien nicht mehr die frühere Bedeutung und Position für Israel. Obwohl Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate auch jede Beteiligung am jordanischen Putsch bestritten und ihn sogar verurteilten, scheint es, dass das Komplott ohne die Unterstützung des bösen Dreiecks in Westasien, nämlich Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Israel, nicht hätte stattfinden können. Die internen Akteure des Komplotts hatten keinen anderen Zweck, als die Machtspitze zu wechseln und König Abdullah II. Durch seinen Halbbruder Prinz Hamza bin Hussein zu ersetzen. Ausländische Akteure verfolgten jedoch mehrere wichtige Ziele. Das erste Ziel war die Bildung einer gleichgesinnten Regierung in Jordanien unter Prinz Hamza bin Hussein. Das zweite und wichtige Ziel war es, dabei zu helfen, Hindernisse bei der Umsetzung des von dem Ex-US-Präsidenten Donald Trump vorgestellten Jahrhundertdeal zu beseitigen. In dem Jahrhundertdeal wurde Jordanien als die zweite Heimat der Palästinenser genannt, was von König Abdullah II. Abgelehnt wurde und deshalb noch nicht umgesetzt worden ist. Tatsache ist, dass es in Jordanien aufgrund der familiären Machtstruktur und der Unterschiede zwischen den Prinzen schon häufig die Möglichkeit für einen Putsch gegeben hat und auch in der Zukunft geben wird. Andererseits gibt es innerhalb der herrschenden Familie in Jordanien Prinzen, die von ausländischen Akteuren unterstützt werden, und solche Komplotte können nicht ohne das Wissen und die Unterstützung dieser Akteure durchgeführt werden. Schließlich zeigte der Misserfolg des Komplotts, dass König Abdullah II. Von Jordanien weiterhin die Unterstützung der Militär- und Sicherheitsinstitutionen des Landes genießt. Thank you.
Liebe Hörerfreunde, hiermit sind wir am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Wir würden uns freuen, von Ihnen Reaktionen auf unsere Sendungen zu bekommen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns mit den besten Wünschen.